Der das Wochenblatt genommen hat, hat schon gesehen, dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen wollen, das Licht der Hoffnung. Das Licht der Hoffnung. Und die große Frage ist, kenne ich dieses Licht der Hoffnung schon in meinem Leben oder bin ich noch auf der Suche? Ich freue mich auf jeden Fall für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier mit dabei ist, vor Ort oder auch per Livestream oder es auch später anschauen wird. Ich freue mich, dass wir neu staunen dürfen über dieses Licht der Hoffnung, das heute der Herr uns schenkt. Und diese Lichter sind nur eine kleine Erinnerung, die wir hier haben oder auch zu Hause, die wir anzünden. Die sollen uns immer wieder an das wahre Licht erinnern. Letzten Sonntag wurden wir schon erinnert in der Predigt darüber, wo Gott diese Hoffnung den Menschen gab, gleich nach dem Sündenfall. Und bevor er über die Folgen der Sünde ihm sagt, über den Fluch, hat er dieses Licht schon ausgesprochen, diese Hoffnung Adam und Eva gegeben. Wir hörten die Predigt von Daniel darüber. Am Abend dann, letzten Sonntag beim Konzert, durften wir nochmal diese Hoffnungsgeschichte hören durch das Konzert, durch die Lieder, durch das Wort. Gestern Abend durften wir wiederum da erinnert werden, dass Jesus kam zu uns im russischen Konzert hier. Heute Morgen wurden wir erinnert durch die Predigt aus dem Buch Micha vor circa 750 Jahre vor Christus, wo Jesus prophezeit wurde. Ich möchte einen Vers gerade lesen, der Jesaja auch zu uns, wo er zu uns spricht und uns ein Zeichen gibt sozusagen. Er heißt in Jesaja 7, Vers 14, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Dieses Wort Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott gab immer wieder Verheißungen den Menschen, dass er kommen wird. Hier konkret in Jesaja 7,14, Gott mit uns, Immanuel. Und dieses Zeichen war etwas Besonderes. Eine Jungfrau wird diesen Sohn gebären. Es ist ein besonderes Zeichen. Wir wissen alle, die wir erwachsen sind, dass dazu mehr gehört als nur ein Mädchen. Und Gott hat dieses Zeichen gegeben und so sollte die Menschheit erkennen, diese Hoffnung, diesen Sohn Gottes. Welches Zeichen bekommt heute diese Welt um uns herum? Was ist das Zeichen, was die Menschen heute sehen sollen? Warum sollen sie glauben an Jesus? Und nicht zuletzt sagt Jesus im Hohepriesterin-Gebet in Johannes 17, dass die Liebe zwischen den Kindern Gottes, zwischen uns, sie wird das besondere Zeichen sein, besonders dadurch werden sie erkennen den Herrn. Wenn sie unser verändertes Leben sehen, wenn sie die Hoffnung, das Licht in uns sehen, das wir tragen, werden sie neugierig und werden den Herrn suchen und er wird ihnen diese Gnade auch gewähren und schenken. So brauchen wir aber immer wieder diese Erinnerung daran, an dieses Licht der Hoffnung, auch an den Auftrag, den wir haben, wirklich dieses Licht weiter zu tragen. Letztens sagte Max uns hier, wir brauchen, wenn wir geistlich wachsen wollen, das 3G, Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft. Und wir brauchen sie immer wieder. Ja, wenn wir wachsen wollen, wenn wir uns einander unterstützen wollen, brauchen wir das. Samstag vor zwei Wochen war ich unterwegs mit unserer Enkelin hier, Amy, und ich sagte, ich freue mich schon so morgen auf den Gottesdienst morgen. Warum? Stellte sie in ihrem Alter, wir haben gerade von Paul schon gehört, die Frage. Und ich sagte, wir werden sicher wieder viel lernen. Sie schaut mich an und sagt, Opa, aber du bist doch schon so alt. Wollen wir noch lernen? Wir brauchen diese Wiederholung, wir brauchen diese Gemeinschaft, wir brauchen diese Erinnerung. Und auch diese Predigt, wo wir heute uns anschauen und hören werden, ist auch nichts Neues. Aber wir brauchen diese Erinnerung, damit wir diesen Auftrag treu erfüllen. So wie wir das Essen täglich brauchen, Wenn wir mal fasten, das merken wir sehr schnell. Wir brauchen das. Aber ich wundere mich, wie oft wir als Christen fasten, indem wir Gottes Wort vernachlässigen, das Gebet, die Gemeinschaft. Wir wundern uns dann, warum wir ja nicht mehr so brennen für Jesus. Nein, wir brauchen das. Und ich freue mich, dass wir heute uns erinnern dürfen, dass wir neu diese Stellen lesen dürfen, uns erinnern wollen. Und wir wollen neu staunen über Gottes Verheißungen, wie genau und wie treu er sie erfüllt hat. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten konnten damals den Weisen genau sagen, in welchem Ort der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, Ephrata, weil es hier steht. Und wir dürfen staunen, wie genau Gott sein Wort erfüllt. Und diese Erfüllung der Verheißungen sollen unseren Glauben stärken. Und wenn wir mit Menschen reden, dürfen wir aufschlagen und sagen, hier, schau mal, so genau hat Gott seine Verheißungen erfüllt. Und er wird auch die anderen, dass er wiederkommen wird, um uns zu erlösen, auch genauso erfüllen. Wir brauchen das Wort, wir brauchen die Kenntnis des Wortes und wir brauchen diese Wiederholung. Das Buch Jesaja ist nach dem Namen des Autors benannt und bedeutet, der Herr ist das Heil. Mehr als 65 Mal werden im Neuen Testament Passagen aus diesem Buch zitiert. Jesaja gilt als der wichtigste Prophet, der über den Messias spricht. Als Jesaja seine prophetischen Worte an Israel fortsetzt, spricht er erstaunlich immer wieder Verheißungen aus über den Retter, über den großen Plan Gottes, den er hat. Und nicht zuletzt, und wir wollen uns heute eine Passage anschauen, wo er über das Kind spricht, über das besondere Kind. Ich habe schon etwas davon gelesen in Kapitel 7, 14 gerade, aber wir wollen etwas später diese Stelle anschauen. Und Jesaja zeigt uns die Befreiung, die der Herr wirklich vorgesehen hat, über diese Hoffnung, die wir als Menschen brauchten, in diesem hoffnungslosen Zustand unter der Sünde versklavt. Und wir sehen, wie Gott diese Befreiung vorbereitet, wie er sie prophezeit, nicht durch besondere Männer oder starke Generäle, sondern durch ein Kind, das von Gott in einzigartiger Weise für diesen Zweck vorbereitet wurde. Das Licht der Hoffnung. Und mein erster Punkt, und wir werden uns Jesaja 8, 21 bis 23 als erstes lesen. Jesaja 8, 21 bis 23. Da lesen wir über die Verzweiflung in der Finsternis. Damit wir uns über das Heil freuen können, müssen wir auch erkennen, die Verzweiflung in der Finsternis, da wo wir eigentlich waren, unser Ist-Zustand. Das ist so wichtig, dass wir dieses sehen. Und deswegen möchte ich genau da anfangen, bevor wir dann über die Verheißung des Sieges in den Versen 1 bis 4 in Kapitel 9 sehen und die Offenbarung der Hoffnung in den Versen 5 und 6. Ich lese zuerst diese Verse 21 bis 23 in Jesaja 8. Und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie dann Hunger leiden, werden sie im Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und in dichte Finsternis wird es verstoßen. Doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte. So wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Diese Verse beschreiben ein frustrierendes und verzweifeltes Volk. das wütend Zorn ergreift über ihren König, aber was schlimmer ist, über ihren Gott fluchen sie. Und das ist schrecklich, dass dieses Volk Gottes so weit gekommen ist. Ein Volk, das im Götzendienst und Aberglauben versunken ist oder war. Prophet Jesaja warnt und mahnt dieses Volk kurz vorher in den Versen 19 bis 20, auch Kapitel 8, ich lese sie auch noch, da heißt es, wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Oder anübersetzt und sagen auch keine Hoffnung. So ist es ihnen kein Licht, wenn sie diese Menschen fragen. Die Menschen suchen einen Ausweg in ihrer hoffnungslosen Situation. Wo suchen sie ihn? Bei den Zauberern, bei den Toten. Sie versuchen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Aber wir wissen, dass Gott es verboten hat. Heute ist es der Horoskop. Aberglauben, Heiler. Und nicht zuletzt schleichen sie sich selbst in die Gemeinden mit hinein, diese Wunderheiler. Das Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat, hat solche Praktiken streng verboten. Wir lesen davon in 5. Mose, Kapitel 18, Verse 10 bis 12a, damit wir das auch nochmal vor Augen haben, was Gott deutlich gesagt hat und worauf auch Jesaja sich gründet, warum er gerade auch diese Verse hier dem Volk zitiert. Da heißt es ab Vers 10 in 5. Mose 18, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister bahnt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, so ist dem Herrn ein Greuel. Und in diesem Kontext sagt Gott dem Volk Israel, dass genau für diese Sünden sie gerade aus dem Land vertrieben werden, wo Gott sie hineinführt, in das verheißene Land. Diese Warnung vor den Gräueln Gottes ignorierte das Volk. Das Volk Gottes ignorierte diese Warnungen und wurde deshalb von Gott bestraft. Und deswegen ging es ihnen so schlecht. Traurige Gegenwart und auch traurige Aussicht. Zukunft. Ich lese nochmal Vers 22 aus unserem Text. Oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel, und in dichte Finsternis wird es verstoßen. In diesem hoffnungslosen Zustand waren sie. Aber genau in dieser Situation spricht Gott. Diese Situation war das Ergebnis einer Bestrafung und diente zur Korrektur. Gott brachte diese Finsternis zuerst in den Norden Israels durch den assyrischen König. Jesaja 7, Vers 17 lesen wir, der Herr aber wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage bringen, wie sie niemals gekommen sind, seitdem Ephraim von Juda abgefallen ist, nämlich den König von Assyrien. Gott schickte diesen König von Assyrien und führte Krieg gegen Gottes Volk. Wir lesen hier am Anfang des Verses, schaut nochmal, der Herr aber wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage bringen. Nicht das Volk, nicht der König kam einfach so, sondern Gott hat es so befohlen und so organisiert, dass genau die Strafe durch ihn kam. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bedrohung nicht von den Völkern, sondern von Gott selbst ausging. Der Prophet Jesaja hat diese Worte Gottes deutlich verkündigt und das Volk aufgerufen, den Herrn zu ehren und ihm zu gehorchen. Jeder von uns hat Zeiten, in denen er Dunkelheit erlebt, die über uns hineinbricht. Wenn das Einzige, was vor uns, was wir sehen, Hoffnungslosigkeit ist. Vielleicht bist du gerade heute in so einem Zustand, wo du hoffnungslos bist. Egal, wo du nicht hinschaust, nur Probleme, nur Hoffnungslosigkeit. Dann ist dieses Wort heute für dich, für uns, wo wir in unsere Welt Hoffnung bringen dürfen. Und sehr oft sind wir selbst die Ursache dieser Dunkelheit. Das muss uns bewusst sein. Unsere Beziehungen mit Menschen können uns belasten. Wo Unversöhnlichkeit ist, wo wir nicht bereit sind, wirklich einander zu vergeben. Wir trinken das Gift, sagte jemand über das Thema Vergebung, in der Hoffnung, dass dieses Gift dem anderen wehtun wird und ihm vielleicht sogar umbringen soll. Aber wir trinken das Gift, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Und das muss uns bewusst sein. Aber ich merke, wie viel und wie oft um mich herum Menschen nicht bereit sind zu vergeben. Sie bleiben lieber alleine, anstatt dem Partner zu vergeben. Und sich zu versöhnen und weiter das Eheleben zu genießen, zu Gottes Ehre. Das Ego ist so groß, dass man nicht bereit ist, Kleinigkeiten zu vergeben und verzichten dabei auf so viel Schönes. Und das ist so schrecklich. Wo Eltern nicht bereit sind, den Kindern zu vergeben oder die Kinder den Eltern. Und das ist Hoffnungslosigkeit, das ist so ein Schmerz, das ist so eine Belastung. Unsere Entscheidungen, unser Versagen, unsere Sünden, das ist das, was uns in diese Hoffnungslosigkeit hineinzwingt, diese Finsternis. Heute, da wir die Worte des Propheten Jesaja an das Volk Gottes hören, wollen wir unsere persönliche Beziehung zu Gott selbst, aber auch zu Beziehungen zu Menschen prüfen. Ich wünsche mir, dass wir dieses Weihnachten, diese Hoffnung wirklich selbst erleben und diese Ketten sich lösen und wir Befreiung erleben. Jesus will uns dabei helfen, deswegen kam er zu uns und ging deshalb ans Kreuz. Auch wenn wir vielleicht nicht alles einordnen und verstehen können, warum Gott bestimmte Situationen zulässt, er hat gute Absichten mit uns. Es heißt hier, am Ende dieser Verse, die ich bereits gelesen habe, Vers 23, doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist. Selbst in diesem Zustand konnte Israel auf die Verheißung Gottes hoffen, die er Abraham und seinem Samen gegeben hatte. Unser Thema, das Licht der Hoffnung. Und wir hatten gerade über diese Verzweiflung der Finsternis kurz gesprochen. So kommen wir zum zweiten Punkt und dafür lese ich Jesaja 9, die Verse 1 bis 4. Ich habe ihn überschrieben, die Verheißung des Sieges. Die Verheißung des Sieges. Lesen wir diese Verse zuerst 1 und 2. Da heißt es, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Jesaja, der Prophet, prophezeit dieses Licht, diese Hoffnung. Und bevor Gott ganz Israel gedemütigt und erniedrigt hat, tat er das mit den Stämmen Zebulon und Naphtalin. Davon lesen wir Vers 23, haben wir bereits, da heißt es, ich lese nochmal diesen Vers, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Zebulon und das Land Naphtali gering machte. So wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Ein Volk, das von Götzendienst, Aberglauben durchdrungen war, sollte ein großes Licht sehen. Das ist die Hoffnung, die Gott hier diesem Volk zuspricht, durch den Propheten Jesaja. Das galt vor allem für Galiläa, wie wir gerade gesehen haben. Ein Nachbarland der heidnischen Völker, wo gerade das Heidentum so besonders Einfluss gefunden hatte. Schaut mir mit mir in eure Bibel hinein, wo diese Verheißung buchstäblich erfüllt wurde. Matthäus 4, Verse 12 bis 17. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Zebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, das Land Zebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist herbeigekommen. Ist das nicht erstaunlich? Hier beginnt Jesus seinen Dienst und wählt seine Jünger aus. Genau hier, da wo es am hoffnungslosesten schien alles zu sein, genau dahin kommt Jesus, wie er prophezeit wurde, und da wählte seine Jünger. Dies ist die Region, in der Christus den größten Teil seines Lebens verbrachte. Hier hat er das Evangelium gepredigt und die meisten Wunder verbracht. Wo Dunkelheit, Finsternis und Hoffnungslosigkeit herrschten, verspricht der Herr circa 700 Jahre vorher Hoffnung zu diesen Menschen, diesem Volk. Vers 2 lese ich nochmal, du hast das Volk vermehrt und hast deine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Diese Freude und dieser Jubel werden vor Gott sein, vor dir. Und das nächste spricht er von der Befreiung von Obera. Das sind dann die Verse 3 und 4 in Jesaja 9. Da heißt es, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstampften im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Der Tag von Midian ist eine Anspielung auf das, was während Gideons Sieg geschah. erinnern wir uns, wie Gott durch eine kleine Gruppe von Menschen sie befreite. Um diese Verheißung hier in Verse 3 und 4 zu erfüllen, muss nach unserer Vorstellung ein stärkeres Heer kommen oder eine große Macht oder noch besser der Herrscher selbst vom Himmel. Aber Gott hat eine andere, wunderbare Lösung vorbereitet und spricht sie hier aus. Und das werden wir gleich sehen. Sein Plan offenbart Gott immer wieder. Über die Jahrtausende hat er diese Verheißung ausgesprochen, wie er seinen Rettungsplan vollziehen will. Gott befreit nicht nur von der Sünde, was Adam und Eva gegen Gott getan haben und wir somit auch alle, dieser Virus kam auch in unser Leben, sondern auch vor den Folgen ihrer Sündhaftigkeit. Und davon sprechen genau diese Verse 3 und 4, dass keine Waffen mehr benötigt werden für diesen Sieg, für die Hoffnung, die Gott uns gibt. So haben wir bis jetzt in diesem Thema das Licht der Hoffnung uns angeschaut, die Verzweiflung in der Finsternis. Wir haben gerade über diese Verheißung des Sieges gesprochen und wir kommen zum dritten Punkt, in die Verse 5 und 6, Jesaja 9. Und ich habe ihn überschrieben, die Offenbarung der Hoffnung. Die Offenbarung der Hoffnung. Lass uns diese Verse 5 und 6 lesen in unserem Text, die wir vielleicht auch noch besser kennen. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dieses tun. Wenn wir in schwierige Situationen geraten, suchen wir in der Regel nach Menschen, die größere Hebelskraft haben, Macht haben, uns zu beschützen oder sich irgendwie einsetzen können. Das ist typisch für uns Menschen. Aber die Ursache der Katastrophe sind meistens, wie gesagt, wir selbst. Deswegen leiden wir in Finsternis. Unsere Entscheidungen sind oft sehr klar, die wir treffen. Wir wollen ja alles unter Kontrolle haben. Aber diese Weisheit ist oft menschlich, manchmal sogar teuflisch. Aber es ist wichtig, dass wir die göttliche Weisheit suchen in den Entscheidungen. Wir lesen in 2. Könige 16, Verse 8 bis 9 von einem König Ahas, der in Bedrängnis kam. Was tat er? Er holte sich Gold aus dem Tempel, bezahlte damit eine Armee und verteidigte sich so damit. Aber das sind menschliche Entscheidungen. Aber Gott hat eine Lösung für uns Menschen vorhergesehen, geplant. Und was war seine Lösung? Und das ist gerade unser Vers 5 und 6, die wir jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Was war seine Lösung? Erstens, durch ein Kind. Denn ein Kind ist uns geboren. Da heißt es in Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren. Und dieses Kind ist ein besonderes Kind. Das ist nicht die ägyptische Armee, es ist auch nicht ein Superheld, es ist kein Erzengel, es ist ein hilfloses Baby. Menschlich gesehen passt das nicht in unsere Vorstellung. Dieses Kind wuchs im Haus eines Zimmermanns auf, er wuchs in Nazareth auf. Das ist nicht in Jerusalem, sondern in Galiläa. Tatsächlich ritt er auf einen Esel nach Jerusalem ein und stand als Gefangener vor Pilatus. Er wurde von seinen eigenen Leuten als Sünder verraten für ein paar Silberlinge. Petrus, ein enger Jünger Jesu, verrät Christus. Wie konnte das Volk, das gerufen hatte, Hosianna, dem Sohn Davids, ein paar Tage später kreuzige ihn rufen? Aber das war alles der große Plan Gottes für den größten Sieg, den er erwirken sollte, den jemals diese Welt kannte. Es war ein großartiger Plan der Erlösung für deine und meine Seele. Für immer sollte dieses Problem gelöst werden. Und das ist es, was es bedeutet, Gottes Lösung, Gottes Weisheit. Und wir denken oft, dass Gott nicht handelt in unserem Leben. Wir sehen seine Machtdemonstration nicht und wir verstehen seine Handlungen nicht. Doch durch ein Kind hat Gott Heil, Hoffnung, Licht gebracht. Das war sein Plan, sein Rettungsplan. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben diesen Plan nicht durchschaut, obzwar sie es schriftlich hatten in ihren Schriftrollen. Erkennen wir ihn? Denn ein Kind. Zweitens, B, was war der Plan oder die Offenbarung der Hoffnung, die Gott brachte, durch seine Menschwerdung? Da heißt es, ein Sohn ist uns gegeben. Wir haben das gerade schon Jesaja 7,14 gelesen, durch die Jungfrau. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Im Gegenwartsform spricht Jesaja hier. Ein Sohn ist uns gegeben. Wie geht das? Gott spricht diese Verheißung aus, der außerhalb der Zeit ist. Für ihn ist das schon Gegenwart, als ob etwas geschehen, wenn wir Jesaja 53 lesen. Jesaja spricht in der Vergangenheit, wie Christus schon leidet, weil Gott außerhalb der Zeit ist. Gottes Plan war fest, obzwar es noch nicht geschehen ist, sieht er es als geschehen. Deswegen konnte die Menschheit überhaupt weiterleben nach dem Sündenfall, weil es diese Verheißung gab auf den Messias. Ein Sohn ist uns gegeben. Wir sprechen hier über den Sohn Gottes. Der Sohn, der gemäß der Prophezeiung geboren wurde. Der Gott, der in Menschengestalt geboren wurde. Er tat es, um unsere Probleme zu lösen. Und das ist unsere Hoffnung. Wir setzen unsere Hoffnung auf Gott, der Mensch wurde. Der wurde genau zum Mittler zwischen Gott und uns. Ein Sohn ist uns gegeben. Als nächstes sehen wir, was Gott uns offenbart. C, durch seine Herrschaft. Die Herrschaft ruht auf seinen Schulter. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Jesus Christus hatte und hat immer noch die göttliche Autorität des Herrn des Universums. Auch selbst da, wo er als Kind zu uns kam, hat er voll alles im Überblick unter Kontrolle. Als er Mensch wurde, schränkte er den Gebrauch seiner Macht ein. Erinnern wir uns daran, was er dem Petrus sagte: Strecke dein Schwert in die Scheide. Wenn ich wollte, wären Legionen von Engeln hier, um mich zu beschützen. Er hatte auch in dem Moment, selbst wo er vor diesen Leuten stand, da, die ihn kreuzigen wollten, er hat in jedem Moment, hatte er immer noch diese Macht. Er war Herrscher und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er hatte sie. Als die Volksmenge zurief, wenn du Sohn Gottes bist, dann komm vom Kreuz herunter. Er hätte alle im Handumdrehen in Asche sie alle verwandeln können. Aber er tat es nicht. Obzwar er diese Herrschaft, Kraft, diese Macht hatte. Wenn wir sehen, das Kind wird uns geboren, der Sohn wird uns geschenkt, er erlebt alles Unheil, das wir erleiden und hat Macht über das Universum. So hat er uns sich offenbart. Er hat sich gedemütigt, um uns der Macht des Teufels zu entziehen, wegzureißen. Er tat es am Kreuz auf Golgatha. Genau da ist unsere Erlösung geschehen. Und dazu ging er den Weg der Demut, um den größten Sieg vor allen zu erringen. Wie offenbart Gott seine uns die Hoffnung? Als nächstes D, durch seinen Rat. Wir lesen hier, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Der wunderbare Ratgeber ist nicht nur ein Sohn Gottes, der hier auf der Erde lebt. Er hat einen persönlichen Kontakt. Er ist wunderbarer Ratgeber. Er versteht das Leben und weiß ganz genau um uns, was wir Versuchungen wir haben, was wir brauchen. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Das ist der Reichtum von Christus. Er führt uns durch alle Schwierigkeiten auf unseren Weg hindurch. Auch selbst da, wo wir sie nicht verstehen. Er hat uns ein Beispiel hinterlassen, damit wir seinen Fußstapfen folgen können. Er ist selber diesen Weg gegangen. Und er weiß ganz genau, was wir durchmachen. Der wunderbare Ratgeber hilft uns nicht nur, unseren Weg zu verstehen, sondern er hilft uns auch, ihn wirklich zu gehen. Er tröstet uns, er ermutigt uns, er gibt uns Kraft, unseren Weg weiterzugehen. Er gibt uns eine Perspektive, er gibt uns Hoffnung und mehr als das. Er ist dabei ein starker Gott, wie wir weiter in dieser Beschreibung sehen. Durch seine Stärke. Durch seine Stärke, starker Gott. Trotz seiner völligen Abhängigkeit vom Vater verfügt der Sohn Gottes über die Fülle der Macht. Starker Gott, genau. Während er im ersten Fall über die Macht, also die Herrschaft spricht, geht es hier um die Macht durch Stärke, wirkliche Macht zum Handeln. Es gibt nichts, was ihm entgehen könnte. Keine Macht im Universum. Der Sohn hat die Fülle der Macht und Stärke. Es ist wichtig, dass wir uns immer daran erinnern, dass Christus über alle Mittel verfügt, um uns zu helfen, uns beizustehen. Er hat die Kraft dazu. Er kann Menschen verändern. Er kann Krankheiten heilen. Er kann Kriege beenden. Er kann Regierungen verändern. Er kann uns eine große Ernte beschenken oder auch eine Dürre, wo es keine Ernte gibt. Es liegt in seiner starken Hand. Er ist ein starker Gott. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass er unser Retter und Herr ist. Und F, durch seine Unendlichkeit, Vater der Ewigkeit oder wie wir in dem Vers lesen, ewig Vater. Einflussreiche Menschen sterben früher oder später. Ihre Pläne gehen mit ihnen, wenn sie dann sterben. Alle Menschen sterben, aber es gibt einen ewigen Vater. Und der Messias wird für immer ein Vater für sein Volk sein. Interessant ist an dieser Stelle, dass Jesus als ewig Vater genannt wird. Und etwas später in Jesaja 63, 16, es gibt noch eine weitere Stelle, aber ich lese gerade die Stelle, wo er als Messias so genannt wird, da heißt es, und doch bist du unser Vater. Denn Abraham weiß nicht von uns, weiß nichts von uns, und Israel kennt uns nicht, du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeiten her. Von Ewigkeit her. Der Herr löst unsere Probleme nicht immer sofort, aber er löst sie in einem ewigen Maßstab. Er macht Maßarbeit. Und er sorgt für uns wie ein Vater, Jesus Christus. Deswegen wird er hier so genannt. Das nächste sehen wir, geh durch seinen Shalom. Er ist der Friedefürst. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geboren, gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Schaut, wie die ganze Liste endet. Friedefürst. Fürst kann mit Herrscher übersetzt werden. Und Frieden ist der Shalom. Er ist Herrscher des Shaloms, über den Shalom. Sein Ziel ist es, uns tiefen Frieden in unsere Seelen zu geben. Es ist nicht nur ein Zustand, wo es keinen Krieg gibt, ob mit Menschen oder auch mit Gott. Nein, es ist ein Shalom, eine Zufriedenheit, ein tiefer und allumfassender Friede in allen Bereichen des Lebens und vor allem mit Gott. Der Prophet Jesaja endet mit der Dauerhaftigkeit der Verheißung Gottes. Dazu lesen wir Vers 6 in unserem Abschnitt. Da heißt es, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er uns gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Das heißt, Gott schwört bei sich selbst, dass sein Reich ewig und gerecht sein wird. Wir alle haben Probleme. Manchmal haben wir viele davon und dann noch gleichzeitig. Wo suchen wir heute Lösungen für unsere Probleme? Meistens suchen wir die Lösung im Menschen, in Handlungen. Dabei kommen wir oft noch mehr Enttäuschung dazu. Heute öffnet der Herr den Weg der Hoffnung für uns. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Einige praktische Anwendungen noch. Erinnere dich über den Bund Gottes, über seine Liebe, die er bewiesen hat auf Golgatha zu uns Menschen. Und diese Verheißungen, von denen wir gerade gelesen haben, sie gelten denjenigen, die in diesen Bund eingetreten sind mit Jesus Christus. Und wenn du da nicht an diesem Bund stehst, dann kann Weihnachten wirklich in deinem Herzen geschehen, dass du diesen Bund mit Jesus schließt. Dass du ihn aufnimmst in dein Herz. Dass du Platz machst in deinem Herzen. Vertraue seiner Liebe, seiner Führung. Gott hat gute Absichten. Er liebt dich und er will dich führen. Vertraue ihm. Vertraue auf seine Autorität und Macht. Er hat Macht. Wir Menschen, unsere Autorität und Macht ist sehr, 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 sehr begrenzt. Aber er hat Autorität und Macht. Und wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, er führt uns bis zu dem Ziel. Er kommt aus der Ewigkeit und er wird uns genau dahin führen. Es ist leicht, sich selbst zu überprüfen. Beten wir mehr um eine Lösung oder machen wir uns mehr Sorgen um bestimmte Probleme. Wir haben keine Zeit zum Beten, weil wir uns sorgen. Aber Jesus sagt, bringt eure Sorgen zu mir. Er will für uns sorgen. Sei gehorsam gegenüber seinem Rat. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Darf er dir einen Rat geben? Hierdurch spricht er zu uns. Wo suchst du Rat? Ist es bei ihm? Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Aber wenn du ihn nicht fragst, kann er dir den Rat nicht geben. Sei zuversichtlich, dass Christus dein Problem im Ganzen lösen wird. Nicht im Moment. Sein Zeitplan geht viel weiter. Aber er wird dich zum Ziel führen. Und als Letztes, nimm seinen Shalom in dein Herz auf. Öffne du ihm dein Herz. Er wird sich nicht mit Macht da reindrängen, aber er steht vor der Tür und klopft an. Er will dir diesen Shalom schenken. Das geschieht da, wo wir ihm unser Herz öffnen. Und wenn wir dieses Licht der Hoffnung erkannt haben für uns, lasst uns dieses Licht weitertragen, diese Hoffnung weitertragen. Die Welt ist heute wirklich in Verzweiflung, in der Finsternis. Wenn wir die Nachrichten anschauen, so viel Not. Aber wir dürfen die Lösung sehen. Sie ist in Jesus. Lasst uns diese Hoffnung weitertragen. Wir sind nicht Endverbraucher der Liebe Gottes. Wir dürfen diese Hoffnung weitertragen. Amen.